Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht und willkommen Matthias von Hellfeld.
Sei gegrüßt.
Thema heute, die NATO. Boah.
Zusatz, wird gegründet.
Okay, gut, ich hätte sonst gedacht, okay, dann nehmen wir uns jetzt den Rest des Tages Zeit und erzählen uns Geschichten von der NATO, also die Gründung der NATO. Wann war das? Wahrscheinlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ne?
4. April 1949, tatsächlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe lange darüber nachgedacht, natürlich auch versucht zu lesen, was man so kriegen kann. Ob sozusagen die Idee, eine solche NATO zu gründen oder ein solches Militärbündnis zu gründen, wirklich erst 1949 auftauchte oder nicht schon viel früher. Und ich glaube, die Antwort lautet, die Idee ist zumindest bei Churchill, also dem englischen Premierminister, früher aufgetaucht, weil der hat gesehen, dass die Kriegsallianz gegen Deutschland, also westliche Welt plus Stalin, Roosevelt, Churchill, Stalin, die drei waren ja die alliierten Kriegsherren, am Rande noch mit dabei de Gaulle für das noch sozusagen widerständige Frankreich, dass die gesehen haben, dass die Gemeinsamkeiten mit Stalin im Grunde genommen aufhörten, wenn der letzte Schuss des Krieges gefallen ist. Und das war ja bekanntlich im Mai 1945. Und dann gab es diese alliierten Nachkriegskonferenzen und da hat man gesehen, dass die Differenzen wirklich mit jedem Mal größer werden. Ich will mal eine Idee sozusagen sagen, woran Churchill das auch in seinen Memoiren beschrieben hat. Stalin hat eine Idee ausgebuddelt, die aus dem Ersten Weltkrieg stammte, nämlich einen Cordon Sanitaire zu bilden, also eine Art Sicherheitszone zwischen verfeindeten Parteien. Und damals hatte der Westen das gefordert, um sich gegen Russland zu schützen, das gerade von einer kommunistischen Revolution heimgesucht worden war. Und jetzt sagte Stalin, ich brauche einen Schutzwall gegen westeuropäische Faschisten, die möglicherweise die Sowjetunion ein zweites Mal überfallen. Und man muss dazu sagen, 1945, als diese Konferenzen stattfinden, war klar, den größten Blutzoll dieses Krieges hat die Sowjetunion geleistet, mit mehr als 20 Millionen Toten und einer weitgehenden Verwüstung des europäischen Teils der Sowjetunion. Und insofern war Stalin also nicht mehr kompromissbereit und er hatte gefordert, tatsächlich so eine Art Sicherheitsring, um die Sowjetunion zu legen, bis einschließlich Italien.
Ui.
Und
entmilitarisiertes Gebiet oder?
Ja, erstmal als Gebiet, das von der Sowjetunion beherrscht wird.
Ach so. Okay.
Nicht vom Westen. Das war zunächst mal definiert als ja, da wird auf keinen Fall irgendwie westliche Waffen stehen. Das ist ein bisschen verklausuliert gewesen.
Ja, weil die man kommunistischen, kennt ja Stalin, ne? Was der damit
macht. Ja, weil die kommunistischen Revolutionen, die finden ja auch alle erst nachher statt. Also 1945 war die sowjetisch besatzte Zone, also die spätere DDR, eben zwar von den Sowjets geführt, aber noch keineswegs kommunistisch. Und genauso in der Tschechoslowakei. Also das hat alles erst sehr viel später stattgefunden oder einige Jahre später. Aber da, bei dieser Diskussion, merkten die westlichen Teilnehmer, okay, mit Stalin wird das nichts, weil er hat so konträre Vorstellungen von einer Nachkriegsordnung. Das ging so weit, dass die Amerikaner dann gesagt haben, im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, als wir uns nach dem letzten Schuss vom Kontinent verabschiedet haben, bleiben wir jetzt hier, weil wir befürchten, dass ansonsten die Sowjetunion, also Stalin, ich sag mal, bis Paris kommt oder noch weiter bis Madrid. Und das wollten sie verhindern. Und insofern war die, ich sag mal, Gemeinsamkeit sehr schnell aufgebraucht. Das konnte man auch noch an einer zweiten Sache sehen. Es gab einen alliierten Kontrollrat. Dieser alliierte Kontrollrat hatte die Aufgabe, Deutschland als Gesamtes zu verwalten. Das war die erklärte Definition, wie es nach 1945 weitergehen sollte. Deutschland als Ganzes sollte erhalten bleiben und von einem alliierten Kontrollrat regiert werden, sozusagen. Der saß in Berlin. Das Kontrollratsgebäude ist auch heute noch zu sehen. Das gibt's auch noch. Und in diesem Kontrollrat sollten sozusagen die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden, wie es mit diesem Deutschland weitergehen soll. Und der hat, glaube ich, dreimal getagt und danach kamen die gar nicht mehr zusammen, weil sie sagten, mit denen habe ich nichts mehr zu erzählen. Ja, die westlichen, ja, die westlichen und die östlichen Verhandlungsdelegationen haben dann gesagt, es hat keinen Sinn und wir machen das nicht.
Waren beide verbohrt oder ist das so, wie wir es jetzt auch wieder von den Russen sehen, dass die derart verbohrt sind, dass sie einfach mit aller Gewalt durchsetzen wollen, was sie für richtig halten?
Also wenn du mich fragst, glaube ich, dass Stalin weniger verbohrt war als Putin. Weil Stalin dann letztendlich noch ein Realpolitiker war.
Ja.
Der war natürlich eine brutale Sau, das ist überhaupt keine Frage. Aber er hat es dann auch in seiner Hemisphäre brutal durchgesetzt. Auch klar. Aber er hat zum Beispiel, also er wollte von Finnland bis Italien so ein Sicherheitsgürtel. Das, was er durchgekriegt hat, sind diese 6 Ostblockstaaten, die wir später als Teile des Warschauer Pakt kennenlernen werden. Mhm. Und eine Entmilitarisierung Finnlands.
Ja.
So, aber mehr nicht. Das war schon genug, finde ich. Und er hat halt die Westverschiebung Polens durchgesetzt. Das heißt, er hat den Teil, den er mit dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 sozusagen für die Sowjetunion bekommen hat, also den östlichen Teil Polens, hat er dadurch kompensiert, dass er gesagt hat, den kriegen Polen nicht wieder, sondern den geben wir Polen auf Kosten Deutschlands, Ostdeutschlands zurück. Das heißt, wir verschieben Polen auf der Landkarte, ich glaube, um 150 Kilometer. Völlig abartig. Das hat 12 Millionen Flüchtlinge. Das ist ja vollkommen abartig. Aber also da haben die dann alle gesagt, gut, das können wir jetzt nicht verhindern. Das muss human ablaufen. Das war natürlich eine Katastrophe. Es war mit Mord und Totschlag verbunden und Vergewaltigung und brutalsten Szenen. Es war überhaupt nicht human. Und hat natürlich, wie wir alle wissen, über viele Jahrzehnte in Mitteleuropa katastrophische Verhältnisse hervorgebracht. So, was er nicht erreicht hat, war Italien. Da haben die westlichen Alliierten gesagt, das kommt nicht in Frage, das machen wir nicht mit. Dann hat Stalin zurückgezogen, dann waren es halt diese 6 später zum Warschauer Pakt gehörigen Staaten mit der Rand besonderen Position von Jugoslawien. So. Und dann irgendwann stellten die fest, dass im Laufe der nächsten 4 Jahre, also bis 1949 zur Gründung der NATO, gab es ja unendlich viele Krisen. Der Kontrollrat hörte auf, Kontrollrat zu sein. Gesamtdeutschland gab es so nicht mehr. Mhm. Im Osten wurde die Zwangsvereinigung von SED, von KPD und SPD durchgeführt zur SED und damit eine Einparteienstaat. Das war das konträre Gegenteil von dem, was im Westen passieren sollte. Da wurden die ersten Parteien wieder gegründet. Dann wurden wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Westzonen aufgebaut, also die Bi- und dann die Tri-Zone. Dann wurde die D-Mark eingeführt. Daraufhin sperrte Stalin die DDR und Westberlin komplett ab. Da war Berlin wie so eine Insel.
Das kann man sich heute sowas von nicht mehr vorstellen. Also
ja,
vor allem wenn du ich sitze direkt neben dem Flughafen Tempelhof gerade. Ja? Also wenn ich mich aus dem Fenster lehnen würde, könnte ich den Zaun sehen. Das ist so unfassbar.
Ja, es ist wirklich unfassbar.
In allem, also sowohl in der Idee, jetzt hier einfach mal alles abzuregeln, als auch dann in der Lösung. Ja, nö, wir dann fliegen wir das halt dahin.
Ja, dann fliegen wir das mal dahin. Das ist auch so leicht gesagt. Das war selbst auch nicht so einfach.
Natürlich.
Weil es gab nur einen Korridor, in dem die westlichen Alliierten fliegen durften. Und dann sind sie über und untereinander geflogen. In einem Korridor.
Völlig irre.
Da würde jeder Fluglotse dreht durch, wenn er sowas sieht.
Ja.
Das haben die 13 Monate, glaube ich, gemacht.
Ja.
Ja. Also unglaublich. Und die haben Millionen von Tonnen Kohle und so weiter in die Stadt gebracht und die Leute sozusagen am Leben gehalten. Wobei eine kleine Nebenbemerkung für euch da in Berlin ganz wichtig. Mhm. Es gab auch ganz viele nette Menschen in Brandenburg. Ja, die haben dann über die grüne Grenze den Berlinern was zu essen zugesteckt. Also es ist auch mit Hilfe von DDR-Bürgern dann oder späteren DDR-Bürgern dann also gut gegangen.
Hat übrigens dazu geführt, dass Westberlin dann eine Senatsreserve angelegt hat. Eins dieser Lagerhäuser der Senatsreserve steht bei mir um die Ecke, 10 Minuten zu Fuß entfernt. Soll so Autowerkstätten drin und alles Mögliche.
Also wird nichts mehr drin gelagert?
Nee, da wird nichts mehr drin gelagert. Und die Senatsreserve, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube, für mindestens 6 Monate hättest du die Stadt mit allem versorgen können. Kalorien und Energie. Also das finde ich auch total abgefahren. Also ich hatte gehofft, dass diese kranke Denke, die zu sowas überhaupt führt, dass das ein für alle Mal vorbei wäre in Europa. Aber nein, Russland belehrt uns gerade eines Besseren.
Genau. Also, und damals war es eben noch ärger, dass dann irgendwann die Westalliierten gesagt haben, wir gründen jetzt einfach diese aus den drei westlichen Zonen mit einer einheitlichen Währung, nämlich der D-Mark, geben wir jetzt den Auftrag, die Bundesrepublik Deutschland zu gründen. Und damit war sozusagen klar, die Trennung ist vollzogen. Und dadurch, dass eben sich in Korea der Kalte Krieg auftürmte, dass du Stresssituationen hattest überall in der Welt, auf dem afrikanischen Kontinent und so weiter, haben dann die Westalliierten gesagt, wir werden uns in eine gemeinsame Verteidigungsgemeinschaft begeben. Und wir werden dadurch, dass die Amerikaner auf dem europäischen Kontinent bleiben, sowohl Kanada als eben auch Nordamerika in dieses Bündnis mit einbeziehen. Wobei das natürlich auch eine Idee der Amerikaner war. Es ist jetzt nicht so, dass das westliche Idee war. Mhm. Und das ist sozusagen innerhalb von 2 bis 3 Jahren entstanden, auch mit Verträgen. Also am 4. März gab es den Vertrag von Dünkirchen. Das war ein Beistandspakt zwischen England und Frankreich. Diesem Beistandspakt treten ziemlich genau ein Jahr später die Benelux-Staaten bei. Mhm. Dann waren schon mal 5 Staaten in Mitteleuropa, die sich im Falle eines gegnerischen Angriffs verteidigen mussten. Und das kurz danach, 11. Juni 1948, gab es die Vandenberg Resolution in Washington. Und darin wurde festgehalten, wenn ein europäisches Land durch die USA verteidigt werden muss, dann muss dieses Land zusagen, auch die USA zu verteidigen. Mhm. Und das ist nichts anderes letztendlich als der Artikel 5.
Ja.
Des NATO-Vertrages. So, und daraus ist dann die Idee entstanden, eine nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft zu machen. Und die war auch tatsächlich als Verteidigung gedacht. Also allen Unkenrufen zum Trotz und allem, was Frau Wagenknecht sagt, widersprochen. Es geht nicht um Angriffskriege. Weil
wann ist denn das, muss das erste ich Mal sagen, gerissen worden? Ich glaube, Jugoslawien war das erste Mal, dass die NATO gesagt
hat. Ja, da kann man aber auch sagen, Srebrenica und andere Dinge. Also da muss man auch vorsichtig sein. Aber da hat tatsächlich die NATO gesagt, wenn du das jetzt nicht tust, dann wirst du bombardiert. Ja, das stimmt. Ja. Aber da von einem Angriffskrieg im herkömmlichen Sinne, wie es jetzt beispielsweise Herr Putin macht, zu sprechen, glaube ich, ist falsch.
Ja, kann ich mir also. Ja, finde ich auch falsch. Ja.
Ist falsch. So. Und insofern ist das auf jeden Fall meine Unterscheidung. Und was eben auch ganz wichtig war, es war eine transatlantische Brücke gebaut zwischen Europa und Nordamerika. Und damit konnten sozusagen größere politische Dinge gelöst werden. Zum Beispiel der Konflikt um Griechenland und die Türkei. Den gab es ja schon die ganze Zeit. Es gab ihn seit dem Ersten Weltkrieg. Es ging um die Reste des Osmanischen Reichs. Und wo ist Griechenland, wo ist die Türkei, wem gehört Zypern? Mhm. Und wer sozusagen mischt sich bei wem ein? Und das war bisher geregelt worden dadurch, dass von den Vereinten Nationen Großbritannien so eine Art Schutzmachtrolle über beide Staaten hatte. Und das Ganze war gerichtet gegen die Sowjetunion, weil die wollte sich in dieser Region unmittelbar sehr gerne ausweiten. Mhm. Ich sage mal Schwarzes Meer, Bosporus und Dardanellen. Das ist ja auch heute noch der Punkt. Also das Schwarze Meer ist für Russland ein Kernbinnenmeer, ja, mit Zugang zur weiten Welt. Und deswegen ist eben die Gatekeeper-Funktion der Türken am Bosporus maximal wichtig. Und das ist für sie geostrategisch ein derartig dickes Fund, dass sie also wirklich gesagt haben, da kann man viel mitmachen. So, das war 1947. Ja, das kam 1947 war das. 1948 gibt es den kommunistischen Umsturz in der Tschechoslowakei. Und dann kommt die Berlin-Blockade, also das, was ich gerade erzählt habe mit der Trizone und der D-Mark. Und alles ist sozusagen der Frage geschuldet, wie weit steht die Sowjetunion dahinter, beziehungsweise wie weit würden sie gehen? Würde zum Beispiel Stalin, und das hat er eben nicht getan, im Gegensatz zu Putin, er hat eben nicht geschossen. 1949 oder 48 bei der Berlin-Blockade. Er hat zugemacht, aber hat nicht geschossen. Mhm. Weil er auch Angst hatte, dass er jetzt wieder in einen Krieg verwickelt wird, weil sein Land natürlich auch maximal geschwächt war. Ja, durch diesen Scheißkrieg.
Ja, und, hat man dann ja später, wie hieß es denn, also ohne finanzielle und materielle Hilfe oder Hilfe bei Ausrüstung durch die USA hätte die UdSSR es damals ja auch gar nicht aus aller eigener Kraft geschafft.
Ja, ja,
das ist ja, die ja müssen ja sowas von am Ende, ich kann mir da überhaupt nicht vorstellen, wie am Ende die gewesen sein müssen.
Das kann ich auch nicht vorstellen. Jedenfalls, also es war tatsächlich trotzdem so, dass die Situation in der Luft lag, könnte es zu einem dritten Weltkrieg kommen. Mhm. Also könnte es so weit kommen, dass tatsächlich der Westen militärisch vom Osten bedroht wird. unabhängig davon, ob man im Westen der Meinung war, dass Stalin überhaupt dazu in der Lage gewesen wäre. Das ist die Frage, die du gerade angeschaut hast. Die kann ich natürlich auch nicht beantworten, Es ist vermutlich fraglich, sagen wir es mal so.
Ich meine, wie viele Leute hatte die UdSSR verloren? 20 Millionen oder sowas?
Mindestens, ich glaube 27,
ja. Ja, wo hätten die noch mehr Truppen herholen wollen? Irgendwann ja, kannst du die Leute gar nicht mehr ausheben.
Aber überleg mal, wie viele Verluste Putin heute schon hat und wie viele Leute er immer noch wieder irgendwo herholt.
Ja gut, aber heute leben da 140 Millionen Menschen in Russland. Ich weiß nicht, wie viel damals in der UdSSR gelebt haben. Und wie viele in wehrfähigem Alter waren, die UdSSR war nicht wirklich eine Industrienation damals.
Nein, natürlich nicht, aber sie war sehr viel größer als Russland. Natürlich lebten da mindestens so viele, eher mehr. Aber ich sag mal, die Frage ist wirklich Spekulatius, deswegen lassen wir das jetzt. Was wichtiger ist, es gab halt die Befürchtung, dass es so kommen würde. Und natürlich gab es diese Befürchtung auch bei westlichen Politikern. Und aus dieser, ich sag mal, Furcht heraus ist dieser Verhandlungsprozess in Gang gesetzt worden, eben einen solchen Nordatlantikpakt zu gründen, auf der Basis der eben schon genannten Verträge. Und der wurde dann tatsächlich gegründet aus den Staaten des Brüsseler Paktes, also Frankreich, England, Benelux plus USA und Kanada. Und das war dann am 4. April 1949 die Stammbesetzung der NATO. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat dann Stalin nicht sofort dagegen den Warschauer Pakt gesetzt? Und da gibt es natürlich auch sehr viele Ideen und Möglichkeiten, aber tatsächlich war der Auslöser der Punkt, an dem die Bundesrepublik Deutschland Teil der NATO wird, beziehungsweise der Besatzungsstatus durch die westlichen Alliierten durch die Pariser Verträge von 1955 aufgehoben werden. Also dann ist zwar immer noch nicht die Souveränität zurückgegeben worden, aber dieser reine Besatzungsstatus, gegen den zum Beispiel Adenauer die ganze Zeit angegangen ist, Entschuldigung, es war der 23. Oktober 1954, so, da wurde das Besatzungsstatut aufgehoben und es wurde mit dem gleichen Vertrag oder am gleichen Ort die Westeuropäische Union gegründet, das war so eine Art militärischer Beistandspakt und es begann der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für alle Deutschen in der gesamten Welt. Bedeutet, nicht die DDR ist befugt, im Namen von Deutschen zu sprechen, und zwar von denen, die in der DDR leben, sondern auch für die in der DDR lebenden Menschen sind die bundesrepublikanischen Behörden befugt zu sprechen.
Eigentlich eine Frechheit, oder?
Für sie Ausweise auszustellen.
Ist eine Frechheit.
Aber du darfst Geschichte nicht mit solchen Kategorien.
Ja, klar,
aber
ist ein bisschen, die Leute damals, ist ein bisschen wie das, was wir heute China mit Taiwan vorwerfen.
Die Leute damals haben gesagt, und die DDR-Bürger haben das ja unterstützt und gesagt, das ist ein scheiß Regime, in dem wir hier leben. Die sind ja geflohen jeden Tag.
Ja.
Und die Deutschen West haben dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir können ja einfach zugucken. Und im Gegensatz zu Taiwan, da flieht nämlich keiner, ist damals die Situation eine völlig andere gewesen. Und dann kam der Halschen auf die Idee, einfach zu sagen, okay, wir sanktionieren jeden Staat, der die DDR anerkennt. Und wir sagen zum Beispiel, wenn Ägypten, das ist dann auch passiert, und Jugoslawien, wenn die mit der DDR Handelsabkommen schließen, dann machen wir unsere Handelsabkommen rückgängig. So, jetzt ist die Frage für die in Frage kommenden Staaten gewesen, mit wem verdiene ich mehr Geld? Und die Antwort war relativ einfach, nämlich mit der Bundesrepublik. Ja. Und deswegen war das ein ziemlich probates Mittel, Leute davon abzuhalten, die DDR anzuerkennen. Und darunter haben die in Ostberlin natürlich maximal gelitten, weil dieser Staat außerhalb des Ostblocks nicht anerkannt war, vielleicht noch Kuba. Ja, aber in Frankreich und Italien konntest du nicht kommen. Und deswegen hatten die maximale Schwierigkeiten. Und das Hauptaugenmerk später der Politik von Erich Honecker war, die Anerkennung der DDR zu bewerkstelligen. Und das hat er geschafft, als er nach den Helsinki-Verträgen 1975 endlich Mitglied der Vereinten Nationen geworden ist und daneben Helmut Schmidt dieses berühmte Bild gemacht hat. Da war sozusagen, das war sein größter politischer Erfolg. Er ist anerkannt in der ganzen Welt. Die DDR ist ein Staat, der wie jeder andere auch behandelt wird. War im Grunde genommen eine Niederlage der westdeutschen Alleinvertretungspolitik.
Ja, das ist ja auch, ich meine, darum war ja 1989 auch so erschütternd, also so auch für meine Generation vor allen Dingen, weil ich gehöre zu der Generation, wo wir sind eben damit aufgewachsen, dass der Westen, wir haben längst aufgegeben, komm, gibt halt zwei Deutschlands, ja. Es gibt ja auch noch in Österreich, da reden sie auch Deutsch und da reden sie halt auch Deutsch. Und das ist so und auf einmal sagen die, nee, das ist hier Wiedervereinigung. Ich fand das total, also ich bin heute noch irritiert.
Aber jetzt solltest du dich allmählich mal fassen.
Aber tatsächlich, das ist klar. Ich meine, wir haben ja alle nicht damit gerechnet. Also wir haben ja alle gedacht, okay, es sind zwei Länder. Und selbst als dann die Mauer gefallen ist, habe ich gedacht, ach krass, dann gibt es jetzt zwei Deutschlands und man kann so hin und her fahren und so, cool. Ja, also das war mein erster Gedanke. Na egal, zurück zur NATO.
Ja, also die NATO und Warschauer Pakt war dann der Gegenspieler und wir sind ja gerade dabei sozusagen zu erklären, warum der Warschauer Pakt erst sehr viel später gegründet wurde. Und der letztendliche Auslöser war eben der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur NATO am 6. Mai 1955. Die Idee war, dass du mit der Bundesrepublik im Bündnis einen Kantenstaat hast, sozusagen. Der ist an der Kante zum anderen System. Mhm. Und den musst du hochpäppeln, damit die Leute vom anderen System sehen, wie gut es uns hier geht.
Ja, hat ja auch funktioniert.
Das hat wunderbar funktioniert. Unsere Läden waren immer voll. Die Einzigen, die davon profitiert haben, waren wir. Und die eine lange Zunge gekriegt haben, waren die anderen in Deutsch, nämlich in Ostdeutschland. Und insofern war klar, also die Bundesrepublik muss in die NATO und wird auch unter diesen Schutzschirm gestellt. Und in dem Moment war klar für die Sowjetunion, okay, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Wir gründen jetzt den Warschauer Pakt 8 Tage danach. Mhm. Und damit waren sozusagen beide deutschen Staaten Vasallen ihrer früheren Kriegsgegner. Das ist eine Situation, in der wir uns dann tatsächlich bis 1990 befunden haben, genau. Die schon sehr pikant ist. Du musst dir mal vorstellen, natürlich haben auch Ostdeutsche, also DDR-Bürger, gegen die Rote Armee gekämpft und waren begeisterte Nazis, genauso wie bei uns. Und wir haben natürlich auch gegen amerikanische Soldaten gekämpft.
Nein, in der DDR gab es keine Faschisten.
Ich sag's so. Das hatte ich vergessen. Entschuldigung.
Bitte.
Also jedenfalls, die Situation war völlig Banane. Ja, innerhalb von kurzer Zeit wird aus dem größten Feind der beste Freund.
Ja, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne?
Ja, aber das kann nicht funktionieren. Das hat immer Ressentiments. Also, oder sagen wir so, es war auf jeden Fall merkwürdig. Ich will mal jetzt nicht zu weit
gehen. Na doch, es hat immer Ressentiments. Also hat's ja üben wie drüben gehabt. Ich meine, konntest ja auch die ersten Jahre, konntest du als deutsches Mädchen nicht mit einem GI ausgehen.
Nee, gar nicht.
Also Ressentiments hattest du da immer und die hattest du ja bis zum Schluss. Ich meine, Ami, go home, das ist ja ein ganz tief sitzendes Ressentiment. Diese ganzen Demonstrationen gegen irgendwelche Rüstungsbeschlüsse und sowas im Westen.
Ja, ja.
Dieser ganze latente Anti-Amerikanismus, den wir heute noch haben. Das ist das Ressentiment von damals, ja klar.
Ja, ich will mal sagen, also ich bin ja strammer Westler und wir haben eine Sendung gemacht bei 1 Stunde History über die Brown Babies.
Ja.
Das waren die Kinder weißer Frauen aus Deutschland mit amerikanischen GIs, Schwarzen. Mhm. So, und die waren halt Mischlinge sozusagen, damals so genannt, und die wurden in der Bevölkerung als Brown Babies denunziert und weggeschickt und fertig gemacht. Mit das Schlimmste, was gemacht wurde, das ist, glaube ich, 6000 Fälle gibt es davon. Da wurden diese Brown Babies von den weißen Müttern getrennt, weil die weißen Mütter kein Geld hatten und ihnen gesagt wurde, sie haben keine Chance mit dem schwarzen Baby, das kommt weder in eine Schule vernünftig noch sonst irgendwas. Und dann wurde dieses schwarze Baby nach Amerika, nach Schweden, jedenfalls weit weg geschickt zu Pflege- oder Adoptiveltern mit einem anderen Namen. So, jetzt sind diese Kinder mittlerweile 70 und sie wissen nicht, wie sie wirklich heißen. Und können deswegen ihre richtigen Eltern haben sie nie gefunden. Das ist ein derartiges Verbrechen, hinter dem so viel Rassismus steckt, dass es wirklich nicht mehr zu ertragen ist.
Haben wir auch eine Sendung drüber gemacht, tue ich in die Shownotes den Link.
Kannst ja, da haben wir eine Sendung zu gemacht, aber meine History-Sendung wurde rausgeschmissen.
What?
Weil sich Leute beschwert hätten, dass da das N-Wort drin vorkommt.
Alter.
Ja, ja, so ist das.
Aus Dokumentation, also naja.
Ja,
ich bin ein sehr woker Mensch, aber gelegentlich denke ich, dass übers Ziel hinausgeschossen wird. Na gut.
Ja, aber hallo. Ich muss in einer historischen Sendung das Wort nehmen dürfen, wenn ich es in Anführungsstrichen sage. Ja, und damals hießen die schwarzen Neger, das muss ich sagen können,
ja.
Weil ich ansonsten diesen Rassismus gar nicht beschreiben kann, den es damals in unserer Gesellschaft gegeben hat.
Naja, du kannst ja N-Wort sagen, aber in dem Moment, wo du das machst, machst du ja eine Sache, du lässt den anderen sagen, was du nicht sagen willst. Also du genau, lässt den anderen denken, das. Was du nicht sagen willst.
Also, ich sage das, wenn es im historischen Kontext ist. Ja. Aber ich muss mal wirklich sagen, dass dieser vorauseilende Gehorsam, der sich dann da auch breit macht in der Öffentlichkeit oder auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, der ist auch wirklich furchtbar. Und der Shitstorm, der dann auf einen herniederprasselt, ist noch mehr das furchtbar.
Noch furchtbarer, ja.
Und das Allerschlimmste ist, dass wir hatten eine von diesen Brown Babies als Gesprächspartner und die hat das selber gesagt.
Na gut, ja? das ist aber nochmal ein Unterschied.
Ja, und dann darf das ich das auch machen.
Das weiß ich wohl, aber... Darfst du nicht, noch lange nicht, aber das ist eine
Moment,
andere...
Moment, in einer solchen historischen Sendung darf ich das sehr wohl. Wir reden von den 50ern.
Ja, ja, in einer historischen Sendung
nicht jetzt, darfst du das jetzt. Nicht, wenn du Schwarzer wärst, dürfte ich nicht das N-Wort zu dir sagen.
Genau.
Das ist mir schon klar, aber... Alles klar. Nee, aber so, es ist egal.
Zurück zur NATO, genau. Was ich ganz spannend finde, ist, was du sagtest mit dem Kantenstaat.
Ja.
Der die Bundesrepublik Deutschland bis 1990 war...
Die DDR auch.
Die DDR auch. Was ich ganz spannend finde daran jetzt aus rein westdeutscher Perspektive ist, solange es diese Systemkonkurrenz gab, solange wir Westdeutschland pampern mussten, um zu zeigen, guck mal, wie geil, ja, es funktioniert hier alles viel, viel besser als bei euch. Ab dem Moment, wo wir das nicht mehr beweisen mussten, also wo diese Systemkonkurrenz auf einmal nicht mehr da war im Supermarktregal, haben wir kurz danach Hartz IV erfunden, ne?
Naja, vorher war Sozialhilfe.
Also, vorher war es Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe. Und das war halt eine wesentlich bessere finanzielle Ausstattung. Also du konntest ja 10 Jahre lang in vergleichsweise Komfort existieren.
Das hat damit aber nichts zu tun.
Nee?
Das wäre das war eine zu große Belastung, weil einfach zu viele Leute diese Dinge in Anspruch genommen haben. Und dann Herr Schröder war das ja auch. Ja, das war ja 10, 12 Jahre nach der Wiedervereinigung. Also das kann man so nicht mehr zusammentun. Aber was viel wichtiger war, diese Funktion.
Meine schöne Arbeitshypothese.
Ja, was viel wichtiger war, dieser Kantenstaat oder die Trennlinie bedeutete ja, jeder innerdeutsche Konflikt, jedes Passierscheinabkommen, jeder Tote an der Mauer, alles, was zwischen West- und Ostdeutschland passiert ist, war Weltpolitik. Ja, das heißt, der regierende Bürgermeister von Berlin, Brandt, Vogel, Diebken, Weizsäcker, die Momper, die fallen mir jetzt gerade ein.
Entschuldigung.
Ja, es gab bestimmt noch mehr.
Nein, aber Momper ist so, ich glaube, Momper ist das Schlimmste, was Eberhard Diebken jemals passiert ist.
Weil ist ja Momper, egal.
Jedenfalls. Muss man den Leuten erklären, das ist 30 Jahre her. Also Berlin war eigentlich fast ausschließlich, gefühlt jedenfalls aus CDU regiert. Eberhard Diebken war ewig und 3 Tage regierender Bürgermeister, also Ministerpräsident von Berlin. Dann ist irgendwann ist Diebken abgewählt worden, ersetzt worden durch einen SPDler namens Walter Momper, der ähnlich wirkt, wie er klingt, Momper. So, und hat immer so einen roten Schal an. Und genau in dem Moment machen sie in der DDR die Revolution. Das heißt, nicht mehr die CDU, denn die natürliche, gottgegebene Regierungsinstanz in Deutschland, sondern erstens die SPD und zweitens Walter Momper ist regierender Bürgermeister von Berlin, als die Mauer fällt. Das fand ich schon wirklich, und der hieß, damals haben sie ihn genannt, Deutschlands bekanntesten Nobody.
Ja.
Das ist wirklich, ich habe sehr lachen müssen.
Ja, aber ich sag mal, mag ja sein alles, aber um auf den Kern zurückzukommen, diese Menschen, die Ministerpräsidenten von Berlin waren, haben tatsächlich mit jedem Wort, das sie getan haben, Weltpolitik getrieben. Ja. Weil wenn es in Berlin geknallt hat, und da gab es ja ein paar Situationen, wo es gefährlich wurde, vor dem Mauerbau auch schon, war immer die Bedrohungslage Dritter Weltkrieg. Weil da standen sich die Systeme gegenüber, und zwar schwer bewaffnet. Vollkommen irre. Und ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, diese Mauer mal inspizieren zu können und von außen zu betrachten. Und dachte sie, das ist alles der reine Wahnsinn. Und wenn du dann in der DDR gewesen bist und dann sozusagen von der anderen Seite aufs Brandenburger Tor geguckt, sagst du auch so mal, seid ihr eigentlich völlig wahnsinnig geworden? Vollkommen absurd. Aber es war Weltpolitik. Und deswegen kann man viele Sachen nur verstehen, die dann innerhalb der deutschen Beziehungen passiert sind, oder diese sogenannten innerdeutschen Beziehungen kann man eben nur verstehen, wenn man sie immer einbettet in, wie ist die Weltlage? Wie verstehen sich Moskau und Peking und Moskau und Washington und Peking, bla bla bla? Wie sind die Stellvertreterkriege auf dem afrikanischen Kontinent gerade? Was ist in Vietnam los? Und. Da gab es viele ausreichend große Konflikte, die man eben einbetten musste. Und das war eine ziemlich politisch vertrackte Situation. Und jetzt mal unabhängig davon, ob Diebken, Momper oder Brandt,
Ich kann nicht anders als feixen, wenn ich dran denke, aber Entschuldigung.
Ja, ist ja gut. Oder auch unabhängig von Adenauer und Kohl und Brandt und Schmidt und wie sie alle hießen. Da war schon sehr viel Fingerspitzengefühl bei und das war wirklich nicht so einfach, dieses kleine Brötchen Deutschland durch diese Zeiten zu steuern, ohne dass du unentwegt mit der Bordwand ans Ufer getitscht bist. Und das ist uns letztendlich in der Summary, glaube ich, ganz gut gelungen.
Ich kann nicht klagen, sag ich mal. Wäre es uns ohne die NATO gelungen? Oder andersrum gefragt, denkst du, die UdSSR hätte irgendwann versucht, sich Westeuropa einzuverleiben, militärisch?
Das bin ich ziemlich sicher, ja. Das glaube ich schon. Weil natürlich, die haben ja auch solange der Kommunismus als Heilsidee in der Sowjetunion herrschte, hatten sie ja auch eine Art Ideologie, die sie weitertreiben wollten. Also sie wollten ja diese Idee auf der ganzen Welt verbreiten. Das war ja Proletarier aller Länder vereinigt euch, da steht's ja drin. Insofern war ja auch überall in Stellvertreterkriegen wurde sofort, so wie die östliche Seite gesiegt hatte, zum Beispiel in Vietnam oder Kambodscha, wurde diese entsprechende Ideologie dorthin getrieben. Oder Mosambik fällt mir jetzt gerade ein. Es gab sicherlich noch sehr viel mehr afrikanische Länder, wo das passiert ist. Und da zogen sofort Sowjetberater rein, die dann eben entsprechend dieses Land umgekrempelt haben.
Die berühmten Berater, die wir auch hatten. Genau,
ich wollte gerade sagen. Haben wir das auch gemacht, natürlich, klar. Es ging natürlich darum, welches System ist stärker? Ja. Welche Welthandelsorganisation setzt sich durch? Können wir, ich sag mal, machen wir Tauschwirtschaft wie im Comic-Con, also dem Gegenstück zur EWG, wo nicht mit Geld
gehandelt. Planwirtschaft oder machen wir Marktwirtschaft?
Ja. Also bei dem Wirtschaftssystem des Ostblocks wurde nicht Geld gegen Ware gegeben, sondern Ware gegen Ware. Ja. So, und bei uns wurde halt mit Kohle bezahlt, also mit Geld bezahlt. So, jetzt kann man sich lange überlegen, was ist besser. Vermutlich ist das System besser, was wir hatten, weil wir haben ja auch gewonnen. Ja, kann man ja so sagen.
Darf ich an dieser Stelle Gregor Gysi zitieren? Wie ich finde, ein sehr schlauer Spruch von ihm. Nein, nein, nein. Der Kapitalismus hat nicht gewonnen. Der ist bloß übrig geblieben.
Ja, genau. Ja. Ich halte das auch nicht für die beste Lösung, ehrlich gesagt. Aber ganz abgesehen von dem, was ich jetzt hier persönlich denke, ich finde schon, und das macht jetzt in der Zeit, in der wir leben, das Ganze nochmal sehr viel deutlicher. Wenn du Lücken lässt und wenn du dich selbst sozusagen, das ist ja die bittere Erkenntnis für mich, als jemand, der den Kriegsdienst verweigert hat, der nie in seinem Leben eine Waffe in der Hand hatte, wirklich eine bittere Erkenntnis, wenn du dich nicht bereit machst zur Verteidigung, dann wird einer kommen und sagen, ich nehme dich jetzt, weil du kannst dich nicht verteidigen. Und das ist wirklich, ich hatte gedacht, dass dieses Denken wirklich obsolet geworden ist, aber es ist nicht obsolet geworden, sondern es ist nach wie vor Teil unserer Wirklichkeit. Und das führt uns Wladimir Putin gerade vor. Und das hat für uns, für die nächsten Generationen massive Konsequenzen. Also ich würde mal sagen, für die nächsten 50 Jahre werden wir sehr viel Geld ausgeben für Verteidigung, für Waffen, die völlig trocken und tot sind, solange sie nicht eingesetzt werden. Also das Bescheuerste, was man machen kann, ist, sich einen Panzer irgendwo hinzustellen, es sei denn, er schießt. Ja, ansonsten verrostet er einfach. Der kostet 500.000 Euro oder vielleicht auch 5 Millionen, keine Ahnung. Und wenn er nicht fährt und nicht schießt, dann geht er einfach kaputt.
Das ist ja die große Gefahr.
Und die Rüstungsindustrie freut sich.
Das ist ja die große Gefahr eines stehenden Heeres letztlich.
Ja.
Irgendwann muss das auch mal erneuert, verbraucht, benutzt werden.
Ja, und wenn es nur erneuerst, dann schmeißt du das Alte weg.
Genau.
Und das ist dann einfach totes Kapital.
Du schmeißt es halt nicht weg, sondern du verkaufst es billig an irgendwelche Potentaten in Übersee, die dann wiederum Kriege damit anfangen.
Ich sage ja, solange es eingesetzt wird, hat es ja noch in Anführungsstrichen einen Sinn. Aber wenn es eben nicht eingesetzt wird oder für billig Geld verscheuert wird, dann machst du einen riesen Aufriss, wenn du es kaufst und kriegst nichts dafür, wenn du es wieder verkaufst. So ein großes Schiff, wie heißt die doch, der Flugzeugträger, ja, mit allen Begleitbooten, da bist du irgendwie bei 175 Milliarden Euro oder sowas für einen so ein Teil. Und dann kommt einer mit einer dicken Bombe und ist kaputt.
Ja, und dann baust du ein neues und Matthias, du wirst dich wundern, das ist dann Wachstum.
Ja, die russische Wirtschaft wächst im Moment auch wie verrückt, weil sie halt dafür gibt's kein Brot mehr. Ist auch egal. Also Hauptsache, wir haben Waffen und können das Nachbarland kaputt schmeißen, das uns dann eines Tages gehört in einem völlig zerstörten Zustand.
Und wenn du das nächste Mal in Berlin bist, dann gehen wir beide mal auf den Schießstand.
Ja, kannst du alleine machen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Aufgabe. Die passende Aufgabe ist, eine Stunde History zu hören, und zwar am 1. April 2024 auf Deutschlandfunk Nova. Ganz alleine machen. Kannst du deiner Oma erzählen.